Locken der Nacht. Locken der Nacht, ein Liebesroman. Nathalie Romana Schmidt stand in ihrem Badezimmer vor ihrem großen Spiegel mit schwerem, vergoldeten Eichenrahmen und zog ihre sehr gerade Nase, die eine winzige Narbe von einem Autounfall aufwies, der sie vor mehr als 15 Jahren ihrer beiden Eltern auf einen Schlag beraubt und ihr ein Aufwachsen bei ihrem reichen, aber herzlosen Onkel Friedhelm Anatol Fürstenberger beschert hatte, kraus. Prüfend schaute sie in ihre bernsteinbraunen, lang bewimperten Augen, die in ihrer Größe an die eines eleganten Lipizzanerpferdes erinnerten, das im Morgengrauen auf einer nebelschwangeren Wiese im slowenischen Hinterland steht. Nathalie strich sich ihre weichen, aber störrischen blonden Locken aus dem Gesicht, das sie von ihrer Großmutter geerbt hatte, einer aristokratischen Italienerin aus Apulien, deren Familie im Besitz eines echten Picassos gewesen war, den sie mit der Finanzkrise 2008 hatten an einen schwerreichen Amerikaner verkaufen müssen, der selbst kein Gefühl für Kunst und keinerlei Beziehung zu dem Schatz, den er da erwarb, hatte, sondern lediglich eine großartige Chance witterte, sein umfangreiches Vermögen noch zu vermehren, was ihm durch jenen Kauf zweifelsohne gelang, welcher Nathalies Großmutter allerdings zugrunde richtete, die an den Folgen der Krise und vermutlich am Verlust eben dieses Bildes recht früh im Jahr 2009 verstarb, nicht einmal 70-jährig. Es war eine Schande. Locken der Nacht. Nathalie pustete sich eine widerspenstige, zarte Strähne aus der hohen Stirn, die in jugendlichen Sorgenfalten lag. Was soll ich nur tun? Sagte Nathalie Ramona Schmidt laut und erschrak sofort, als sie ihre eigene wohlklingende Stimme, mit der sie schon im zarten Alter von 4 Jahren bei klassischen Gesangswettbewerben große Jurys begeistert und Zuschauer zu Tränen gerührt hatte, hörte. Sprach sie jetzt schon mit sich selbst? Sie seufzte. Nathalie machte sich nichts aus Luxus und zog eine einfache Brotzeit jedem Sternemenü vor, womit sie nicht nur ihren reichen, aber herzlosen Onkel Friedhelm Anatol Fürstenberger erzürnte, sondern auch die beeindruckte Anerkennung einiger wohlhabender Männer gewonnen hatte, die das Herz der jungen, schlanken Frau gern erobert hätten, die allerdings an dessen wohlbewachter Pforte ohne Erbarmen abgeschmettert wurden vom hohen Anspruch der jungen Frau, die wusste, dass es nur einen geben würde, der sich einen Platz in ihrem Innersten erlieben sollte, das bis dahin fest verschlossen bleiben würde. Locken der Nacht. Trotz ihrer Vorliebe für das Einfache und Wahre umgürtete ihren alabasterweißen, mädchenhaft ranken Körper ein teurer Bademantel aus ägyptischem Frotté, woraus ihre wohlgeformten, fohlengleichen Schenkel blitzten. Genauso gern hätte sie sich jedoch in ein einfaches Baumwolltuch gehüllt, wie sie es bei ihrer Kindheitsfreundin Urantia gesehen hatte, die mit ihren 12 Geschwistern in bitterster Armut lebte, deren Familie aber immer fröhlich singend die Abende gemeinsam am Feuer sitzend verbrachten. Ihre feingliedrige Hand mit den schönen, ebenmäßigen Nägeln griff nach der goldenen Haarbürste, die sie von ihrer seligen Mutter geerbt hatte und seit nunmehr über 15 Jahren benutzte. Es erzürnte ihren reichen, aber herzlosen Onkel Friedhelm Anatol Fürstenberger, wenn er sah, dass Nathalie alte Gegenstände besaß, die nicht ihre Klasse und Standeszugehörigkeit widerspiegelten und außer einem Sentimentalen keinerlei Wert besaßen. Darum versteckte Natalie ihren bescheidenen Schatz vor seinen wasserblauen Augen, die sie täglich streng und lieblos musterten, immerzu nach Fehler suchend, wie es ihr schien.
Locken der Nacht.
Die Sonne schien heiß ins Badezimmer. Aber Natalie, gefangen in Gedanken an den vor ihr liegenden Tag, den sie alles andere als freudig erwartete, bemerkte es nicht. Deshalb entging ihr auch die frischen Schweißtropfen, die sich über ihren eingeölten Körper legten, sodass man von außen das liebliche Bild einer erhitzten Schönheit hätte sehen können, wären Zuschauer zu diesem sinnlichen Schauspiel geladen gewesen. Heute würde sie einem weiteren Aufwärter, der schon viel Zeit und Herzblut in die Eroberung Nataliens investiert hatte, einen Korb geben müssen. Da sie ein tieffühlender junger Mensch war, machte sie das Wissen um die vor ihr liegende Verletzung, die sie einem Manne zufügen würde, tief traurig. Lustlos bürstete sie ihre geerbten Locken. Eine perfekt geformte Träne vermischte sich mit einer frischen Schweißperle zu einem köstlichen Juwel aus Körperflüssigkeiten. Doch da hörte sie die Stimme ihres reichen, aber herzlosen Onkels Friedhelm Anatol Fürstenberger, der die Stufen zu ihrer sich im Dachstuhl befindlichen Suite heraufpolterte. Natalie Romana Schmidt, rief er ungeduldig. Natalie zitterte vor Angst. Sie wusste, dass ihr Onkel erwartete, dass sie den Herrn, den sie im Begriff war, zu enttäuschen, heiratete. Mit schweren Schritten trat der Onkel in ihr dampfendes, vom heißen Wannenwasser und von der Sonne aufgeheizten Badezimmer und schaute sie streng an. Natalies Morgenrobe verrutschte, als sie sich zu ihm herumdrehte. Der edle Stoff fiel über ihre duftende Schulter und der Ansatz ihrer bebenden Brüste zeigte sich dem reichen, aber herzlosen Onkel Friedhelm Anatol Fürstenberger auf geradezu schamlose Weise. Von der guten Nichte natürlich unbeabsichtigt, was die Situation nur noch pikanter machte. Friedhelm Anatol zog scharf die Luft ein und starrte seine bildschöne Verwandte aus kleinen, speckumrahmten Augen an. Sie gehörte ihm. Seit über 15 Jahren schon sorgte er für sie, kaufte ihr alles, was sie brauchte und weiß Gott, noch einiges mehr. Warum sollte er sich nicht an ihrem Anblick erfreuen dürfen? Mit belegter Stimme forderte er: Sag, Nichte, willst du den Grafen von Stade heute erhören und ihm eine gute Frau werden? Natalie atmete erregt. Die Furcht in ihrem Herzen schenkte ihrer Stimme ein tiefes, fast leidenschaftliches Vibrato. Ich kann nicht.
Locken der Nacht.
Nach diesen Worten machte der reiche, aber herzlose Onkel einen Schritt auf sie zu. Wie lange schon versuchte er, das anspruchsvolle Mädchen, das doch schon eine Frau geworden war, zu verheiraten, ihr einen reichen Mann zu beschaffen, der an seiner Statt für sie sorgen würde. Er stand jetzt ganz nah bei ihr und griff in ihr seidiges Haar, sog ihren lieblichen Moschusduft ein und riss ihren Kopf zur Seite. Du undankbares Geschöpf, schrie er sie an. Wenn du Graf von Stade, den gutmütigen, reichen Mann in meinem Alter nicht nimmst, so kannst du sehen, wo du bleibst. Hier wird dann kein Platz mehr für dich sein. Beim Reißen an ihrem langen, dichten Haar war die Robe, die Natalie trug, noch weiter verrutscht. Jetzt zeigten sich ihre prallen, weißen Brüste mit den hellen, rosa Warzen und streckten sich keck dem reichen, aber herzlosen Onkel entgegen. Natalie schrie auf, befreite sich aus der Hand des Onkels und lief, ihre Blöße bedeckend, aus dem Zimmer. Natalie Romana Schmidt lief, stolperte fast die Treppe hinunter. Nur in ihren ägyptischen Frottee-Mantel gewandet, stürmte sie aus dem Haus, ihre blonden Locken folgten ihr, jetzt zerzaust und wild, um ihren Kopf abstehend. Barfuß stand sie allein auf dem Trottoir. Ihr war klar, dass sie, nach dem, was gerade oben in ihrem Badezimmer passiert war, nie wieder in das Haus ihres reichen, aber herzlosen Onkels Friedhelm Anatol Fürstenberger zurückkehren können würde. Sie zog ihren engen Bademantel um sich, strich die schönen, vom festen Griff des Onkels Friedhelm Anatol zerzausten Locken nach hinten und lief die Straße hinunter in Richtung des Hauses ihrer alten, bitterarmen Freundin Urantia, die zu dieser Zeit vermutlich schon mit ihrer Familie um das Feuer sitzen und Geschichten lauschen würde. Barfuß lief sie über das Trottoir. Ihr eleganter Bademantel in hellem, schimmernden Rotgold verstärkte durch seinen Wehen das entschlossene Auftreten der Schönen. Ein paar Passanten schauten erstaunt. Die jungen Männer fingen an zu träumen. Den Alten schnitt der Schmerz der vergangenen Jugend ins Herz und die Frauen freuten sich am Anblick ihrer schönen Schwester. Natalie Romana Schmidt bemerkte keinen von ihnen. Sonst stets freundlich und auch den Letzten unter ihnen aufmerksam grüßend, lief sie jetzt wortlos an ihnen vorbei. In Gedanken an das, was vor ihr liegen mochte und daran, wie beengend die letzten 15 Jahre für sie gewesen waren. Ihr Körper schien sich auszudehnen. Sie schloss kurz die Augen, ohne ihren Schritt zu verlangsamen und atmete ein. Wie immer es weitergehen würde. Alles, alles wäre besser als gefangen im Haus ihres reichen, aber herzlosen Onkels Friedhelm Anatol Fürstenberger. Natalie Romana Schmidt fühlte sich so bereit und befreit, dass sie mehr hüpfte als ging. Schnell war sie am Haus ihrer Kindheitsfreundin Urantia, deren Mutter im Haushalt ihrer seligen Eltern geholfen und mit der sie die Nachmittage mit dem Spielen von Prinzessin und Zofe oder Königin und Knecht verbracht hatte. Sie lächelte, als sie an die vergangenen Zeiten der Leichtigkeit und Hoffnung dachte. Es gab immer noch keine Klingel und so klopfte sie an die vertraute Tür, vor der sie als Kind oft gestanden hatte, da sie das Haus nicht hatte betreten dürfen. Sie hörte das Treiben und griff sich ans Herz. Hier würde ihr neues Leben also beginnen. Eines der jüngeren Kindlein öffnete. Staunend blickte Natalie die Kleine an. Ihr zerzaustes Haar, ihren feinen Bademantel, ihre nackten Füße und ihr entschlossenes, aber glückliches Lächeln. Natalie hatte den Namen des Kindes vergessen, aber sein Anblick blühte in ihrem Herzen. Du liebes Kind, sagt mir, ist deine Schwester Urantia zu Hause? Fragte sie gerührt. Das Kind lief wortlos ins Haus, öffnete die Korridortür in den beheizbaren Teil und rief mit kräftiger Stimme, Urantia! Dann lief es fort, das geheimnisvolle Wesen. Natalie Romana Schmidt wartete. Sie freute sich auf das Wiedersehen mit der Herzensfreundin. Es dauerte eine lange Weile, bis schließlich die Korridortür erneut geöffnet wurde. Da stand die Freundin. Natalie konnte sich nicht bremsen und lief auf sie zu, durchschritt die früher verbotene Tür und umarmte die geliebte Gespielin. Zu ihrer Überraschung blieb Urantia steif und gab sich nicht der zärtlichen Umarmung hin. Natalie schaute ihrer Freundin ins Gesicht. Was mochte passiert sein in den letzten 15 Jahren, dass sie so hart geworden war? Ihr Leben war nicht leicht gewesen, gewiss nicht. Doch das war Natalies Leben ebenso wenig. Ich habe keine Zeit, Mademoiselle Natalie Romana. Ich muss arbeiten. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen heute keine Gesellschaft leisten. Urantia wollte sich an Natalie vorbei aus dem Haus bewegen. Doch Natalie hatte zu viel geopfert, um hier zu sein, dass sie sich jetzt kampflos beugen und einfach wieder verschwinden würde. Sie fing an zu weinen.
Locken der Nacht.
Hä, helle Tränen tropften von ihren langen Wimpern, rollten die zarten Wangen hinunter und sammelten sich in ihren natürlichen, nach oben zeigenden Mundwinkeln und ihrem Amorbogen, der bogenförmigen Grenzlinie des Lippenrotes ihrer schön geschwungenen Oberlippe. So schön und zerbrechlich sah sie aus, dass Urantias Herz erweichte. »Warte hier«, sagte sie. Nataliens Herz glomm vor Hoffnung. Urantia lief zurück durch die Tür, hinter der Natalie Romana nur eine tiefe Schwärze sehen konnte. Eine unbekannte Musik schallte aus den Tiefen des Flures und Geräusche eines Fernsehgerätes, das den frühen Tag mit Unterhaltung begrüßte. Ein paar Minuten später, in denen sich Natalie im ärmlichen Treppenhaus des Domizils ihrer Freundin umgesehen hatte, kam Urantia zurück, begleitet von ihrem älteren Bruder Hubert. Natalie erkannte ihn, der früher oft ihre Koffer getragen und im Garten ausgeholfen hatte. Ein freundlicher Knabe war er gewesen, der sich stets über ein paar Bonbons oder ein Stück Schokolade gefreut hatte. Jetzt stand er vor ihr, ein erwachsener Mann mit einem kurzen, nicht unbedingt gepflegten Bart und großen, dunklen Augen. Auch sein Haar zerzaust, sein halbärmeliges Hemd nachlässig aus der Hose hängend. »Erinnerst du dich an meinen Bruder?«, fragte Urantia. »Hubert«, rief Natalie. Überwältigt von einem Gefühl der Vertrautheit, stürzte sie auf ihn zu, umarmte auch ihn und legte ihren Kopf an seine Brust. Hubert zögerte, dann schlang er seine Arme um ihren schmalen Körper und hielt sie fest. »Kümmere dich um sie«, bat Urantia ihren großen Bruder. »Ihr könnt mich später abholen, dann sehen wir weiter.« Dann gingen sie, die beiden zurücklassend. Eine Weile standen sie noch so im Eingang des Hauses. Schließlich befreite sich Hubert sanft aus der Umklammerung, sah Natalie tief in die Augen und sagte, »Komm mit.« Natalie folgte ihm dankbar. Er zog sie die dunkle Treppe hinauf in einen weiteren Flur. Aus dem Zimmer drangen Geräusche. Das erhitzte Gefecht zweier Geschwister, die um irgendwas stritten. Ein Stöhnen, Lust oder Schmerz. Ein lautes Radio, das seine Musik über die gesamte Szene legte. Endlich kamen sie in einen Raum, der Hubert gehören musste. Auch dieser war dunkel. Die Vorhänge waren noch zugezogen. Oh, als Hubert die Tür schloss, konnte Natalie nur schemenhaft erkennen, was der Raum beherbergte. Ein großes Bett stand in der Mitte des Zimmers. Hubert legte den Arm um ihre Taille. »Du siehst erschöpft aus«, sagte er. Natalie war erleichtert. Sie hatte sich unendlich allein gefühlt, als Urantia ihre Zuneigung nicht erwiderte. Jetzt war sie in Sicherheit. Ein Freund war bei ihr. Er führte sie zu dem großen Bett. Er selbst setzte sich und zog sie neben sich. »Was trägst du da?«, fragte er sie. »Ich musste fliehen«, hauchte sie. Sie spürte Besorgnis in seiner Stimme. »Du bist ganz verschwitzt. Willst du das nasse Zeug nicht ausziehen?« Was er sagte, stimmte. Die Aufregung, der schnelle Gang und das warme Wetter hatten sie erhitzt. »Du musst dich nicht schämen. Ich habe 7 Schwestern. Ich weiß, wie eine Frau aussieht. Außerdem kennen wir uns doch schon seit Jahren.« Natalie wusste, dass er recht hatte. Es war auch so dunkel im Zimmer, dass er nichts hätte sehen können, selbst wenn er gewollt hätte. Also löste sie langsam den Gürtel ihres Bademantels und ließ diesen erleichtert über ihre Schultern gleiten. Sie saß jetzt nackt neben ihm. Der Mantel bedeckte nur noch ihren Schoß und sie spürte, wie gut es tat, das edle, schwere Fauteuil nicht mehr auf der Haut zu spüren. Auf einmal ging grell eine kleine Nachttischlampe an. Natalie erschrak. Hubert saß immer noch neben ihr und betrachtete ihren jungfräulichen Körper. »Du bist schön«, sagte er. Dieses Kompliment rührte Natalie, die versuchte, mit den Händen ihre Blöße zu bedecken. »Bedeck dich nicht, zeig deine Schönheit.« Natalie war verwirrt. Noch nie hatte sie einen jungen Mann nackt gesehen. Aber seine Stimme, sein Blick, all das löste etwas in ihr aus, das sie noch nicht kannte. Sie vertraute ihm blind. Fasste in ihre blonden Locken, berührte mit der Spitze seines Daumens ihre Lippen und zog ihren Kopf nah zu sich. Natalie ließ es geschehen mit klopfendem Herzen. Mit der freien Hand berührte er sanft ihre jugendlich straffe Brust. Natalie zuckte zurück, trotz des wohligen Gefühls, das seine Berührung ihr schenkte. »Das ist Haut«, sagte Hubert leise, »nur Haut.« Und wenn sie so darüber nachdachte, stimmte, was er sagte. Sie gab sich seinen Händen hin, die zuerst vorsichtig, dann immer drängender ihre Brust liebkosten. Natalie kannte dieses Gefühl nicht. Unwillkürlich warf sie den Kopf in den Nacken. Ein gehauchtes Stöhnen entfuhr ihr. Was war das? Hubert, der immer noch eine Hand in ihrem Haar hatte, schob ihren Kopf weiter nach hinten, beugte sich vor und küsste ihren Hals. Die zweite Hand, die immer noch ihre Brust umspielte, glitt langsam hinunter, streichelte über ihren flachen Bauch und weiter hinunter in Richtung ihrer schmalen Hüften. Sein Mund suchte jetzt ihre Brustwarze. Mit den Zähnen biss er leicht hinein, sodass Natalie aufschrie vor Lust. Was tat er mit ihr? Sie stöhnte, nein, was tust du mit mir? Er ließ ihre Brust und schob ihren Kopf so, dass sie ihm in die Augen schauen konnte. Ich mache dich zu einer glücklichen Frau. Das hast du verdient, Natalie Romana Schmidt, sagte er, und sie sah, dass es gut war. Sie lächelte mit halb geöffneten Lippen. Da drückte Ubert seinen schönen Mund auf den ihren, fuhr mit der Zunge über ihre weißen Zähne, steckte die Zunge tiefer hinein, forderte sie auf, es ihm gleich zu tun. Als Novizin auf dem Gebiet der körperlichen Lust wusste Natalie nicht, was zu tun war. Aber in Ubert hatte sie einen geduldigen Lehrmeister gefunden. Er ermutigte sie, ihre Zunge einzusetzen, ihn genauso zu besuchen, wie er es bei ihr getan hatte. Was für ein köstliches Spiel. Natalie war zart, sie wog nicht viel mehr als ein großer Hund und so war es für Ubert kein Problem, sie auf das Bett zu drücken. Sie ließ es geschehen, nicht ahnend, was noch kommen sollte. Die Küsse verwirrten ihren Geist. Nie hatte sie daran gedacht, dass Küsse so etwas vermögen könnten. Eine köstliche Überraschung jagte die nächste und als sie gerade begann, sich wirklich auf seinen Mund, auf ihrem einzulassen, löste er seine Lippen. Verlust schmerzte sie fast, aber gleich war er wieder da, nur an anderer Stelle. Über Hals und Brust bewegte er Zunge und Küsse weiter hinunter. Als er an ihrem flachen, schönen Bauch angekommen war, dachte Natalie, das wäre der Himmel. Aber es ging noch weiter. Sanft und vorsichtig wanderte seine Aufmerksamkeit und ihre Richtung Schoß. Natalie riss die Augen auf und wollte ihn fortstoßen, so neu waren die Gefühle und die Regungen für sie. Er hielt kurz inne, schaute ihr in die Augen und sagte klar, vertrau mir. Der Ton seiner Anweisung erregte sie noch weiter. Sie ließ sich wieder zurücksinken und erlaubte ihm zu tun, was er tun wollte. Seine Lippen drückten sich in ihr lockiges Haar, seine Zunge suchte etwas, fand es und langsam begann er kreisend, um ihren kleinen Globus der Lust zu fahren. Natalie öffnete ihre schönen weißen Schenkel, ohne dass er sie hätte führen müssen. Die grenzenlose Lust traf Natalie wie ein Blitz. Sie schrie laut und unkontrolliert. Aus den Nebenzimmern drangen Beschwerden. Natalie war es egal. Sie ergab sich der Lust, dem Mann, ihrem Körper.
Locken der Nacht.
Als sie wieder zu sich kam, was Sekunden, Minuten oder auch Tage später hätte sein können, hatte Ubert sein Gesicht aus ihrem Schoß gelöst und schob seinen muskulösen Körper hoch, stützte beide Arme neben ihren Schultern auf und schaute in ihre hellen Augen. Sein Unterkörper lag auf ihrem pochenden Hof der Lust. Hart und unnachgiebig stemmte sich sein männlicher Pfahl gegen ihr feuchtes Tor. Natalie wusste nicht, was noch kommen sollte nach dem, was ihr gerade einen ganz neuen Himmel gezeigt hatte. Aber ergeben und neugierig, wie sie war, ließ sie sich auch weiterhin führen. Langsam, fast andächtig, stieß Ubert durch Tür und Wächter. Ein kleiner Schmerz nahm Natalie den Atem, und als sie gerade protestieren wollte, begann der köstliche Rhythmus der Leidenschaft. Ermattet lagen beide nach dem Akt nebeneinander. Verspielt griffen Uberts Finger in Natalies Venushaar, das nass von der Lust in schönen, gleichmäßigen Locken ihren Hügel bedeckte. Natalie schmiegte sich an ihn. Seine breite Brust bot ihr Schutz und Liebe. Sie wusste, dies war der Mann, für den sie geboren worden war. Uberts Blick fiel auf den Wecker, der neben dem Bett stand. Es war schon spät, sie würden sich beeilen müssen, wollten sie noch rechtzeitig kommen, um Urantia von ihrer Stelle als Kindermädchen in der Stadt abzuholen. Aufstehen, rief Ubert und zog die leichte Baumwolldecke, unter die die beiden sich gelegt hatten, zurück. Du kannst etwas aus Urantias Kleiderschrank nehmen. In den Bademantel nehme ich dich nicht mit, sagte er streng. Natalie nickte, bereit zu gehorchen. Er drückte ihr ein zerschlissenes Badetuch in die Hand. Jetzt gehst du erstmal duschen. Das macht man nämlich, nachdem man sich so ausgiebig hat verwöhnen lassen wie du. Er lächelte sie schelmisch an und schlug mit der flachen Hand auf ihren runden, straffen Po, sodass Natalie aufschrie. Er lachte und schob sie ins Bad. Na los, es wird Zeit. Natalie duschte unter dem schmalen Strahl der engen Dusche im ärmlichen Haus ihres neuen Verlobten. Sie war jetzt bereit, den Weg mit ihm zu gehen. So hatte sie noch keinen Mann gekannt. Jetzt würde ihr Leben beginnen. Jeden Tag würde er sie so lieben. Die Leidenschaft wäre ihr Reichtum. Gern würde sie mit ihm in diesem kleinen Häuschen wohnen, wenn er sie nur liebte, jeden Tag, genauso wie heute. Als Natalie aus der Dusche stieg, wartete Hubert schon ungeduldig. Komm endlich! Er warf ihr ein paar Sachen von Urantia hin, die sie dankbar annahm. Es waren keine Sachen, die sie je getragen hätte, aber sie wusste, das war jetzt ihr Platz. So würde es weitergehen in ihrem neuen Leben der Lust und der Liebe. In den Schuhen von Urantia konnte Natalie nicht gut laufen. Und so taten ihr bald die Füße weh. Der strenge Uber zwang sie, schnell zu gehen und wehrte keine Gnade, was sie ertrug im Hinblick auf die köstliche Zukunft, die sie erwartete. Als sie in der Stadt ankamen, fiel Natalie erschöpft in die Sessel eines Terrassencafés, das in der Nähe der Arbeitsstätte von Urantia lag. Für diese Nachlässigkeit schimpfte Uber sie ungeduldig. Du faules Ding, dann bleib halt hier sitzen, bis ich mit Urantia wiederkomme. Sie arbeitet gleich da drüben auf der anderen Seite der Hauptstraße. Natalie Romana lächelte verliebt. Er war gut zu ihr, auch wenn er seine Liebe nicht immer zeigen konnte. Sie beobachtete ihn, wie er in Richtung Straße davonlief. Er gehörte ihr, sie gehörte ihm, dachte sie. Sie sah Urantia aus dem Haus treten. Hubert winkte ihr und lief auf die Straße. Da kam plötzlich, völlig überraschend, ein Lastwagen herangefahren. Alles ging sehr schnell. Hubert sah das Fahrzeug nicht, der Fahrer hatte nicht aufgepasst und mit einem lauten Knall überfuhr das große Auto ihren Liebsten mit voller Geschwindigkeit. Natalie schrie auf. Der Führer des LKW hielt mit quietschenden Reifen ein paar Meter hinter Hubert, der zerschunden auf dem Pflaster lag. Natalie hörte Urantia schreien wie ein Tier, sah, wie sie zu ihrem Bruder lief und sich verzweifelt über ihn beugte. »Was soll ich tun?«, fragte Natalie sich. »Ich glaube, ich lasse die beiden allein«, dachte sie bei sich. »Ich möchte den Kummer der Geschwister nicht stören.« Wieder rann eine feine Träne ihrer Wange hinunter. Wie viel würde sie noch ertragen müssen? Sie sah leidend vor sich auf den Kaffeehaustisch.
Locken der Nacht.
Da trat eine Bedienung an sie heran. Entschuldigung, sagte der junge Mann im adretten Kellneranzug. Der Herr dort drüben würde Sie gern einladen. Was darf ich Ihnen bringen? Natalie Romana Schmidt schaute hoch, ihre langen Wimpern klimperten die einsame Träne fort, die gerade Zeichen ihres Mitgefühls gewesen war, und erblickten einen älteren Herrn mit schon grauem Haar, der freundlich in ihre Richtung prostete. Das war jetzt genau das Richtige, dachte sie sich, und lächelte dem Mann gütig zu. Er sah freundlich aus, attraktiv für seine Jahre. Er deutete an, dass er sie nicht nur gerne auf ein Getränk, sondern auch an seinen Tisch einladen würde. Natalie nickte. Sie schaute noch einmal auf die Straße, auf der jetzt ein Polizei- und Krankenwagen stand. Hubert lag schon nicht mehr dort. Der Krankenwagen hatte keine Eile. Er hatte Blaulicht und Sirene abgeschaltet. Lebe wohl, du Liebe meines Lebens,
dachte Natalie wehmütig,
als sie sich vom Sessel erhob und auf den freundlichen Mann zuschritt. In ein neues Leben, wie es ihr schien. Urantia saß noch immer laut weinend auf dem Bürgersteig. Die Arme, seufzte Natalie ergriffen.
Locken der Nacht.
Er stand sofort auf. Und da Natalie Romana Schmidt eine Hochwohlgeborene war, wusste sie gleich, dass er ihre Hand küssen wollte. Und hielt sie ihm aufmunternd und ein wenig verhalten hin. Sie wusste, was sich für eine Dame gehörte. Der ältere Herr nahm sie sogleich und verneigte sich vor ihr, ohne den Blick zu lösen. »Sie machen mir eine große Freude, Mademoiselle«, sagte er ergeben. »Sehr gern«, hauchte Natalie. »Entschuldigen Sie, darf ich mich vorstellen? Nepomuk Herold van Driesslamingh, mein Name. Ja, genau, der van Driesslamingh«, schob er eilfertig nach. Natalie schaute ihn versonnen an. »Mir sagt Ihr Name leider gar nichts. Mein Name ist Natalie Romana Schmidt und mein Onkel ist Friedhelm Anatol Fürstenberger, falls Ihnen der Name etwas sagt.« »Na komm, komm.« »Spiel?«
Locken der Nacht.
Nepomuk Herold van Driesslamingh wurde leicht blass um die kräftige Nase. Jeder kannte ihren Onkel und auch ihre Eltern waren von nicht unbeträchtlicher Bekanntheit gewesen. Ihr Gegenüber verneigte sich noch tiefer. Sie lachte hell. Erniedrigen Sie sich nicht, bitte. Zu meinem Onkel Friedhelm Anatol Fürstenberger ist das Verhältnis zerrüttet und meine Eltern sind verstorben. So wie Sie mich jetzt heute hier sehen, sehen Sie mich mit allem, was ich besitze. Ich bin Ihnen also sehr dankbar für Ihre Einladung, nachdem ich heute noch keinen Bissen gegessen und schon ermüdende Arbeit hinter mir liegt. Natalie errötete leicht, als sie an Hubert und seine Küsse dachte. Lächel doch mal. Da nehmen Sie bitte Platz, verehrtes Fräulein. Es ist eine besondere Freude für mich, alten Herren, eine junge Dame, wie Sie es sind, vor dem Tod durch Hungern zu bewahren. Garçon, Sie setzten sich. Er klatschte in die Hände und auf der Stelle traten zwei junge... Brav. Er klatschte in die Hände und auf der Stelle traten zwei junge, hübsche Kellner an den Tisch, die aufmerksam auf die Wünsche des offensichtlichen Stammgastes warteten. Bringen Sie uns alles, was auf dem Tagesmenü gelistet ist und dazu eine Flasche Ihres feinsten Champagners und einen ganzen Kübel Eis für die Lady. Möchten Sie noch etwas anderes trinken, liebe Natalie? Fragte er freundlich. Natalie schüttelte matt den Kopf. Der Tag war sehr anstrengend gewesen. Ein Schluck Champagner würde sie beleben. Die Kellner eilten davon. Die neuen Bekannten waren allein.
Locken der Nacht.
Ich sage es Ihnen ganz offen. Nepomuk Herold van Driesslamingh schaute Natalie tief in die hell strahlenden Augen. Ich war vom ersten Augenblick fasziniert von Ihnen. Bisschen romantischer. Ihr Gang, Ihr Blick, Ihr Lächeln, Ihr Körper. Sie sind die Frau, die ich mir wünsche. Natalie schaute verdutzt, was sie noch anziehender machte. Nepomuk Herold van Driesslamingh lächelte entwaffnet. Ich weiß, ich bin alt. Sie könnten jeden haben, aber machen Sie mir die Freude, Sie heute beherbergen zu dürfen. Vielleicht kann ich Sie von mir überzeugen. Ich bin eine gute Wahl, liebes Kind. Nachdem er das gesagt hatte, griff er über den Tisch hinweg Natalies schlanke Hand, die er in seine nahm und zart drückte. Natalie mochte seine Direktheit und versprach ihm ihre Gesellschaft zur Nacht. Wusste sie doch nicht, wohin sie hätte gehen sollen. Prosit. Das Essen kam. Es war so viel, dass die freundlichen Kellner noch einen weiteren Tisch herantragen mussten, was Natalie ein wenig zu üppig fand. Aber sie hatte gleich gesehen, dass Nepomuk Herold van Driesslamingh trotz des langen Namens und des fortgeschrittenen Alters ein Mann des neuen Geldes war, was man seit jeher in ihrem Hause verabscheute. Aber Natalie hatte ein großzügiges Herz und war bereit, über seinen Makel hinwegzusehen. Während des Essens redete Nepomuk Herold van Driesslamingh ohne Unterlass, was Natalie von Herren seines Alters kannte. Als Frau musste man nur schön aussehen und lächeln, und das konnte Natalie, vielleicht besser als jede andere.
Locken der Nacht.
Nachdem sie fertig gegessen hatten, drängte Nepomuk Herold van Driesslamingh auf den Aufbruch und schaute Natalie verliebt in die Augen. Er ist mir verfallen, jetzt schon, dachte sie besorgt bei sich und seufzte leise, was Nepomuk Herold van Driesslamingh nicht bemerkte, da er schon wieder ein neues Thema aufgegriffen hatte. Dann ließ er seinen Wagen kommen, der sie zu seinem Wohnhaus brachte, das in einer sehr passablen Gegend lag und 3 Stockwerke maß. Natalie war erleichtert. Noch einmal wollte sie nicht in ein ärmliches Haus wie das ihrer Kindheitsfreundin Urantia gehen müssen. Romantisch. Bisschen romantisch. Ist nicht romantisch. Bisschen was Fließendes. Na komm. Bisschen mehr Paris. Danke. Geht doch! Das Haus hielt, was es von außen versprach. Eine weitläufige Halle mit Freitreppe empfing sie, als die Tür sich öffnete. Ein Diener eilte herbei und nahm ihnen die Mäntel ab. Nathalie hatte keinen, weswegen er nur den des alten Nepomuk Herold van Dreslamingen an sich nehmen konnte. Im Salon angekommen, rief Nepomuk Herold van Dreslamingen seine Dienerschaft zu sich. Es waren drei Leute, was Nathalie angemessen fand. Der Hausherr erkundigte sich bei seinem jungen Gast, ob sie noch einen Imbiss wünschte, was Nathalie verneinte und ließ ihnen dann von seinem Butler noch einen Drink mixen. Daraufhin schickte er alle fort und wünschte keine Störung mehr. Jetzt aber bitte ein bisschen leiser. Dankeschön. Better. Aber romantisch, gell? Jetzt wird's heiß.
Locken der Nacht.
Als sie allein waren, stellte er sich mit den Getränken in der Hand vor sie hin. Er kam ganz nah heran und sagte: Öffne deinen Mund. Er war größer als sie, vielleicht einen Kopf, so dass sie, um ihn anzuschauen, den Kopf nach hinten legen musste. Sie öffnete leicht ihre Lippen und schloss die Augen. Nepomuk Herold van Dreslamingen führte das Glas an Nathalies Mund und goss aus größerer Entfernung. Sie öffnete die Augen und spürte, wie der Gin Tonic ihr über Lippen und Kinn lief, auf die billige Bluse, die sie ohne Bustier auf der nackten Haut trug, wodurch ihre vollen Brüste sichtbar wurden. Nepomuk Herold van Dreslamingen atmete schwer. Beide Gläser goss er über ihr aus. Das meiste lief über ihr Gesicht und rann in ihre Kleider. Als er fertig war, sah er sie lange an und sagte: Jetzt bist du wunderschön. Was Nathalie erröten ließ. Ohne etwas anzudeuten, fuhr er dann mit der Hand zwischen ihre Beine und knetete kräftig ihre Scham, was Nathalie, die erst vor wenigen Stunden die Gipfel der Lust erklettert hatte, nicht gefiel. Sie zog seine Hand fort und richtete sich auf. Herr Nepomuk Herold van Dreslamingen, glauben Sie nicht, dass Sie aufgrund einer Einladung mit mir machen können, was Ihnen beliebt. Ich bin eine Dame aus gutem Hause und so möchte ich auch behandelt werden. Sie war rot geworden vor Zorn, was ihr besonders gut stand. Entschuldigen Sie, verehrtes Fräulein, bemühte sich der ältere Herr, die Wogen zu glätten. Ich dachte, ich hätte eine Anziehung gespürt, die beiderseitig gewesen wäre. Sollten Sie mich wegen meines Alters abstoßend finden, verstehe ich natürlich Ihre Zurückhaltung. Jetzt tat er Nathalie leid. Prosit. Jetzt reicht's.
Locken der Nacht.
Er war zerknirscht und hatte Sorge, ob sein Alter sie missstimmen würde. Dabei war Nathalie Romana Schmidt ein tieffühlendes junges Wesen, das wegen solcher Oberflächlichkeiten niemals einen Menschen von sich weisen würde. Zum Zeichen ihrer Tiefe, Reife und Großzügigkeit stellte sie sich auf die Zehenspitzen und küsste Nepomuk Herold van Dreslamingen auf den Mund. Dieser erwiderte den Kuss sofort leidenschaftlich, zog sie mit sich auf die Couch und legte sich sogleich mit seinem ganzen Gewicht auf sie. Er packte ihr Hemd am Kragen und riss es mit einem Ruck entzwei, sodass Nathalies schöne Brüste zu den Seiten fielen. Gierig leckte er über ihr vom Alkohol. Leise. Es ist viel zu laut. Gierig leckte er über ihr vom Alkohol benetztes Dekolleté und fuhr mit Kopf und Zunge derart wild über Nathaliens Körper, dass sie nicht nur Angst bekam, sondern ihr auch kalt wurde. Ihre rosa Brustwarzen standen steif nach oben. Dies hier war etwas ganz anderes als das leidenschaftliche Erleben, das sie mit Ubert heute früh genossen hatte. Sie stoppte den Wilden in die wilde Irrfahrt Nepomuk Herold van Dries Lamings und hielt seinen Kopf fest. »Was tun Sie da?«, fragte sie.
»Locken der Nacht.«
»Ich genieße deinen Körper«, presste er erregt hervor. »So ist es nicht gut«, sagte sie streng. »Dann zeig mir, wie du es magst.« »Wie kann ich das tun? Ich dachte, Männer wüssten, was Frauen wünschten.« Nepomuk Herold van Dries Lamming lachte auf. »Nein, das ist ein ewiges Geheimnis. Ich sage dir, wie du mir zeigen kannst, was du magst. Mit deinem Mund. Dann lerne ich dich kennen und weiß, wie ich dich berühren darf. Willst du das?« Nathalie bejahte. Und Nepomuk Herold van Dries Lamming öffnete sein Beinkleid, zog sein Schwert der Freude heraus, setzte sich und drückte Nathalie von der Couch auf die Knie. Nathalie wusste noch immer nicht, was sie tun sollte und sah ihn aus großen Augen an. Da nahm er ihren Kopf in beide Hände und führte ihren Mund sanft auf seinen Stamm. Nathalie, die derlei Spiele noch nicht kannte, erschrak. Aber auslassen wollte Nepomuk Herold van Dries Lamming sie jetzt nicht mehr. Er hielt ihren Kopf fest, umgriffen, und zwang diesen tief auf seinen Stab, sodass Nathalie würgen musste. »So ist es gut, du braves Kind«, rief er unter Lustwallen. Nathalie fragte sich, wie er von diesem Geschiebe auf ihre Lust würde schließen wollen. Ihr Kiefer schmerzte und Luft bekam sie kaum noch. Da ballte sie ihre Hand zur Faust, etwas, das sie noch nie in ihrem jungen Leben hatte machen müssen, und schlug Nepomuk Herold van Dries Lamming so fest ins Gesicht, dass er aufjaulte und die Hände von ihrem Kopf zog. Sie nutzte die Aufmerksamkeitspause und griff nach der Ascheschaufel aus dem Ofenbesteck, richtete sich blitzschnell auf und schlug Nepomuk Herold van Dries Lamming die Schaufel klatschend auf seinen nackten Arm. Er schrie überrascht. Fuchsteufelswild schlug Nathalie noch ein paar Mal zu, trat ihn dann in den Bauch und rief schließlich: »Nepomuk Herold van Dries Lamming, Sie sind ein Schwein!« Daraufhin zuckte Nepomuk Herold van Dries Lamming zusammen und begann zu weinen. »Sie haben recht, Herren. Ich bin ein Tier, ein schreckliches Übel. Strafen Sie mich, wenn es Ihnen gefällt.« Das ließ sich Nathalie Romana Schmidt nicht zweimal sagen. Mit bloßer Brust stand sie über ihm. »Los, du Wicht! Auf Hände und Knie!« befahl sie. Er tat, wie sie ihm hieß, und erwartete seine Strafe. »Du alter Lustmolch«, schalt sie ihn. »Du dreckiger Greis!« Nepomuk Herold van Dries Lamming stöhnte, als sie ihm rhythmisch die Schaufel auf den Hintern schlug. »Schau nach unten, du nichtswürdiger Strolch«, rief sie herrisch, was nicht nur ihn erregte.
Locken der Nacht.
Auf Beine und Po sauste ihre Schaufel, immer wieder neue Stellen findend. Nathalie war schon als Kind mit außerordentlich viel Fantasie gesegnet gewesen, was ihr jetzt zugute kam. Mal überraschte sie ihn mit einem neuen Körperteil, dem ihre Schläge zuteil wurden. Mal verwöhnte sie ihn mit dem besonderen Schmerz, der entsteht, wenn die Schaufel möglichst häufig auf dieselbe Stelle trifft.
Man sieht schon richtig was.
Schließlich war seine gesamte Rückseite rot und blau. Nathalies Arm wurde müde. Sie setzte sich schwach auf die Couch. Da kroch der Gestrafte näher und steckte seinen Kopf zwischen ihre Beine. Nathalie trug einen kurzen Rock von Urantia, dazu keine Unterwäsche, weil Ubert ihr diese verwehrt hatte. Es war ihr unangenehm, als sie reflexartig die Beine auseinanderriss, im selben Moment, als Nepomuk Herold van Dries Lamming sich ihrer Scham näherte. Mit ganzer Zungenbreite leckte er über die Blume ihrer Hingabe, wie ein Hund, der durstig Wasser trinkt. Wenn Nepomuk Herold van Dries Lamming auch vorher nicht besonders geschickt gewesen war, so war Nathalie erstaunt über seine Fähigkeiten, die sich jetzt offenbarten. Ganz versunken war er in ihre schöne Öffnung mit den kleinen Blütenblättern, dass Nathalies Sinne zu schwinden begannen. Aus einer nie gekannten Lust heraus griff sie noch einmal die Schaufel und klemmte den Stiel in den Nacken des Nepomuk Herold van Dries Lamming, um seinen Kopf noch näher an den Eingang zu ihrer köstlichen Unterwelt zu pressen. Jetzt war er es, der keine Luft mehr bekam. Sie ließ ihn nicht aus, genauso wie er sie gehalten hatte. Seine große Zunge leckte und schleckte, er stöhnte und prustete, dass endlich Natalie verlor und bebend zusammenbrach mit lautem Stöhnen und Wimmern. Aber Nepomuk Herold van Driesla-Ming war noch nicht fertig. Er richtete sich auf und griff Natalies Hüfte, zog sie auf seinen dritten Arm und stieß kräftig in ihre gerade nicht mehr jungfräuliche Kammer. Ein paar Stöße nur, dann war auch er bereit für den kleinen Tod. Erschöpft sank er auf sie. Beide lagen in tiefer Ermattung. Schließlich raffte sich Nepomuk Herold van Driesla-Ming hoch und schaute ihr ins schöne, verschwitzte Gesicht. »Morgen muss ich fort, meine geliebte Natalie«, sagte er zärtlich. »Bleibe du hier und warte auf mich. Ich werde bald wiederkommen und möchte deine Gesellschaft noch ein wenig genießen. Tust du mir die Liebe?« Sie nickte schläfrig. »Jetzt komm, ich bringe dich zu Bett. Wenn wir aufwachen, kannst du mich noch einmal wie dein Tier behandeln.« Und so war es auch. Später am nächsten Tag musste Nepomuk Herold van Driesla-Ming fort. Eine geschäftliche Reise zog ihn für 2 Wochen außer Landes. Sie hatten viel Freude aneinander gehabt in diesen wenigen Stunden und Natalie wusste, dass er ihr geben konnte, wovon sie bei Ubert nicht mal hätte träumen können. Er war der Mann, den sie gesucht hatte, ein Leben lang. Verträumt schaute sie beim Brunch in seine grauen Augen. Die Zunge, die Natalie so gefiel, blitzte immer wieder zwischen seinen Zähnen hervor, was ihr trotz des aufreibenden Spiels am vergangenen Abend und seiner Fortsetzung am Morgen, nicht mal ein paar Stunden zuvor, einen Schauer den schönen, schlanken und biegsamen Rücken hinunterlaufen ließ. Dann war es Zeit zu gehen. Der Fahrer kam, Natalie bestand darauf, Nepomuk Herold van Driesla-Ming zum Flughafen zu begleiten. Es schmeichelte ihm. Da sie jetzt nichts mehr zum Anziehen hatte, gab er ihr eine Geldkarte mit der Bitte, diese zu nutzen, um schöne Kleider zu kaufen, die er an ihr bewundern wollte, wenn er zurückkäme. Sie bekam auch einen Schlüssel zum Haus und die Dienerschaft den Auftrag, der Dame jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Sie fuhren los. Nepomuk Herold van Driesla-Mings Hand lag die ganze Fahrt über in Nataliens Schoß, mit dem er spielte wie mit einer kleinen Katze. Natalie wusste, dass sie ihren Gemahl gefunden hatte. Sie winkte und weinte zum Abschied. Was sich Nepomuk Herold van Driesla-Ming gefallen ließ, der sich freute, dass er mit dieser jungen, überaus attraktiven Frau gesehen wurde. Als er sich zum letzten Mal umwandte, um noch einmal Lebewohl zu sagen, flüsterte Natalie: »Ich liebe dich«, was er mit einem Kopfnicken bestätigte. Dann war er fort. Stopp.